Ihr dürft die Offenbarung Kapitel 8 aufschlagen. Wir lesen sonntagmorgens gemeinsam durchs Neue Testament und versuchen das zu verstehen, was Gott uns sagt und es auf unser Leben anzuwenden. Wer eine Bibel braucht, bitte hinten könnt ihr euch eine ausborgen. Ich habe vorne so Outlines, so Zetteln. Wir wollen heute, wenn wir es schaffen, zwei Kapitel durchmachen. Haben einiges vor. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Wir haben das letzte Mal gerade wieder so eine unzählbare Menge gesehen. Vers 10, die rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, und alle Engel und sonstigen Geschöpfe fielen nieder vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und im Kapitel 4 haben wir gelesen, dass die vier lebendigen Wesen Tag und Nacht nicht aufhören zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und er kommt. Diese beeindruckenden Lobpreisszenen und Anbetungsszenen im Himmel, Anbetung Gottes, unzählbare Scharen, die Gott verehren. Und jetzt plötzlich ist es still. Für eine halbe Stunde lang. Zumindest in dieser Vision von Johannes. Was für ein Kontrast. Und Stille kann auch sehr beeindruckend sein. Ich habe versucht, zu Beginn so ungefähr 30 Sekunden still zu sein. Wow. Manche sehen darin einen Beleg, dass es im Himmel keine Frauen geben wird. Ist ein Schmäh, okay? Der Erste, der diese Theorie aufgestellt hat, war Immanuel Kant, soweit ich weiß. Hat das natürlich nicht ernst gemeint. Ich persönlich teile diese Theorie nicht. Ich liebe meine Frau, ich würde sie vermissen. Meine persönliche Theorie ist, die Frauen sind nur eine halbe Stunde spät dran. Brauchen etwas länger, um sich fertig zu machen, oder? Für das Hochzeitsmahl und Schminken und so weiter, ihr kennt das. Ist natürlich nicht ernst gemeint. Lass uns weiterlesen. Der Grund für die Stille wird klarer, wenn wir weiterlesen. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen. Und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Also das Brechen des siebten Siegels öffnet die Schriftrolle und sie beinhaltet sieben Posaunen oder besser gesagt sieben Engel mit Posaunen. Hab nochmal das Bild, genau, jetzt kommen die sieben Posaunen dran. Und in dem Kontext ist dieses Schweigen im Himmel. Im Kontext von Gericht heißt es oft im Alten Testament, Habakuk 2, Vers 20 zum Beispiel, der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Oder Psalm 76, Vers 8, du du bist furchtbar und wer kann vor dir bestehen, sobald du zürnst? Du ließest Gericht hören vom Himmel her, die Erde fürchtete sich und wurde stille, als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten alle Demütigen der Erde. Also wenn Gott aufsteht, um zu richten, ist das eine ganz ehrfurchterbietende Sache, das verschlägt die Sprache. Wir haben hier die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht ist es einfach auch nur so ein dramaturgisches Element. Erinnert uns auch an die Eroberung von Jericho im Alten Testament. 7 Tage lang sind sie still um die Stadt gezogen und dann haben sie die Posaunen und Trompeten geblasen und die Mauern sind eingestürzt. Aber das Ganze hat noch mehr Hintergrund. Vers 3 lesen wir, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, das heißt den Weihrauchaltar, vor dem Allerheiligsten. Und er hatte ein goldenes Räucherfass oder Räuchergefäß, so eine Räucherpfanne, wie sie es damals hatten im Tempel, im Anbetungsdienst. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit dem Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. In Lukas Kapitel 1 bringt der Priester Zacharias Weihrauch da im Tempel. Und in Vers 10 lesen wir da, und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Die Leute haben leise gebetet, während der Priester diesen Weihrauch darbringt und die Gebete steigen sozusagen mit dem Weihrauch zu Gott auf. Das ist diese Szene, die wir hier haben. Und Weihrauch riecht gut. Unsere Gebete sind sozusagen ein Wohlgeruch in Gottes Nase. Gott liebt es, von dir zu hören. Warum? Weil er dich liebt. Und er liebt die Gemeinschaft mit dir. Er liebt es, wenn du zu ihm kommst und ihm dein Herz ausschüttest. Ich liebe meine Kinder. Und ich liebe es, wenn sie zu mir kommen und mir was erzählen wollen. Papi, 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 Papi. Und ich bin gern mit ihnen zusammen. Und das ist, was Gebet vor allem ist. Gebet ist vor allem Gemeinschaft mit Gott. Kommunikation mit Gott zu reden, auf Gott zu hören. Ist nicht irgendwie so wie den Pizzamann anrufen und eine Bestellung abgeben, um irgendwas zu bekommen. Ist auch nicht irgendwas Gesetzliches. Wir beten nicht, weil wir müssen, sondern wir beten, weil wir dürfen. Wir suchen Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, unserem König, unserem Papa, unserem besten Freund. Wir schütten ihm unser Herz aus. Wir erzählen ihm von dem, was uns bewegt und was uns beschäftigt. Wir fragen ihn, was er denkt. Wir bitten um seinen Beistand, um seine Versorgung. Okay, vielleicht gibt es auch Gebet, was nicht unbedingt ein Wohlgeruch ist für Gott. Vielleicht, wenn es so ein Gebet ist, was einfach nur so Pflichterfüllung ist oder ein selbsttüchtiges Gebet oder dieses herumkommandierende Gebet, das manche beten. Gott, tu das im Namen Jesu. Selbstsucht, Stolz, das stinkt zum Himmel, das ist kein Wohlgeruch. Und ich habe diese Woche Karotten gekocht und dann habe ich einen Anruf bekommen und habe ganz auf die Karotten vergessen, bis ich sie gerochen habe. Die sind total verbrannt und das ganze Haus hat fürchterlich gestunken. Manchmal stinkt unsere Einstellung und damit auch unsere Gebete. Und in Jakobus 2 lesen wir, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Denn mit einem selbstsüchtigen, materialistischen, götzendienerischen Herz bitten, dann wird Gott es nicht erhören. So ein Hindernis im Gebet. Aber wenn wir Jesu Modell folgen und sagen, unser Papa im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, auch hier in meinem Leben. Und Papa, versorge uns mit dem, was wir brauchen heute. Wenn wir mit so einer Herzenseinstellung zu Gott kommen und uns ihm anvertrauen und uns von ihm abhängig machen, ihm sagen, ich liebe dich, ich schätze dich, ich brauche dich mehr als die Luft zum Atmen, ich will dich ehren mit meinem Leben. Und Papa, hier sind die Situationen in meinem Leben. Hier ist, wo ich stehe, hier ist, was ich brauche. Du weißt es, ich rede mit dir drüber. Das ist ein Wohlgeruch für Gott. Und ich glaube, der Vater im Himmel genießt es. Und er beantwortet Gebet. Zweiter Punkt zum Thema Gebet ist, wir dürfen mit Zuversicht zu unserem Vater kommen. Unser Vater im Himmel ist eine wirklich großzügige, freigebige, liebende, liebevolle Person. Und er liebt seine Kinder. Er liebt es, seine Kinder zu segnen. Das ist zumindest meine Erfahrung mit ihm. Wir müssen ihn nicht irgendwie überreden, das zu tun. Irgendwie so einen Eiertanz aufzuführen, um irgendwie seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Nee, wir sind sein Augapfel. Wir haben die Aufmerksamkeit schon. Mein Sohn David hat in unserem Urlaub in Österreich sein Affenkuscheltier, sein Kuscheltuch verloren, das er so sehr liebt. Und vorgestern habe ich auf eBay geschaut, zusammen mit den Buben, die sind auf meinem Schoß gesessen, ob wir irgendein neues, günstiges, gebrauchtes Affi finden können. Und ich habe ein ähnliches gefunden, wie das, was er verloren hat. Und dann war da noch ein anderes, was ihm auch sehr gefallen hat. Das hieß Benji. Firmenname wohl. Und der David hat gesagt, oh, Benji, Benji. Ah, den Benji würde ich auch gern lieb haben. Oh, ich will mit dem Benji kuscheln. Ich will mit dem Benji schlafen. Und dann habe ich 2 Kuscheltiere gekauft für den David und noch eins für den Jonathan und noch eins für die Lena. Und nicht, weil die Kinder mich irgendwie so angepienst haben und gebettelt und geraunzt haben und mich manipuliert haben, das haben die gar nicht getan, sondern einfach, weil es mein Herz berührt hat. Und ich liebe sie so sehr und ich habe ihre Begeisterung und ihre Freude gesehen über den Benji und diese Tiere und ich liebe sie zu segnen. Okay, vielleicht denkst du dir, ich bin ein totales Weichei, die Kinder haben mich rumgekriegt. Ist Geldverschwendung, was brauchen die so viel Kuscheltiere? Und wahrscheinlich hast du recht. Aber ich würde uns auch sagen, vielleicht sollten wir mehr zu Gott kommen, wie Kinder zu ihrem Papa. Das ist sein Herz, er liebt seine Kinder, er liebt es, seine Kinder zu segnen. In Matthäus 7 hat Jesus gesagt, wenn nur ihr... Nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und in der Parallelstelle in Lukas spricht er ganz besonders über den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wir haben eine offene Tür bei unserem Papa. Er ist eine sehr großzügige, freigebige Person. Dritter Punkt hier, Gebet ist machtvoll. Gebet ist effektiv. Gott erhört jedes Gebet. Und in dem Fall hier waren es die Gebete der Märtyrer, die zu Gott gebetet haben und ausgerufen haben, dass er ihren Tod rächt. Und richtet. Und wir sehen hier im Vers 5, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben, alles Symbole für Gericht im Alten Testament. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Hesekiel 10, da sehen wir ebenso eine Vision, wo glühende Kohlen auf die Stadt Jerusalem geworfen werden, bevor die Stadt durch die Babylonier zerstört wird. Also seht hier, was hier passiert. Die Gebete der Heiligen steigen auf zu Gott und er wirft sie sozusagen gleich wieder runter auf die Erde. Gott hat das Gebet erhört. Vierter Punkt hier, Gott erhört unsere Gebete nicht immer unbedingt so, wie wir es uns vorstellen und vor allem auch nicht immer zu unserer Zeit. Gottes Timing ist oft mal ein bisschen anders als unser Timing. Im Kapitel 6, im Vers 10 haben wir gelesen, dass diese Märtyrer mit lauter Stimme riefen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und regst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde oder auf dem Land, das Wort kann dasselbe bedeuten, wohnen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten. Also zu Gottes Zeit. Er ist ein souveräner Gott. Und wir wollen auch in ihm ruhen, auch wenn die Dinge nicht immer so laufen, wie wir uns es vorgestellt haben und nach unserem Zeitplan. Es ist in seiner Hand. Und lass uns ansehen, was passiert, wenn die Engel diese ersten sechs Posaunen blasen. Es ist hier wie bei den Siegeln. Wir sehen einen Unterschied zwischen den ersten vier Posaunen und dann den nächsten dreien. Die letzten drei Posaunen werden Wehe genannt. Die sind viel krasser als die ersten vier. Und Wehe dir ist so das Gegenteil von den Seligpreisungen, wo gesagt wird, glückselig oder gesegnet. Das ist unsere Wahl, ob wir Gottes Segen erben wollen als Kinder Gottes in Jesus Christus oder ob wir Wehes erben wollen als Rebellen gegen Gott, wenn wir Jesus ablehnen. Posaunen dienten zur Warnung, dienten dazu, um das Heer zusammenzurufen. Und es ist hier eine Warnung an alle, die Jesus nicht als ihren Retter und Herrn und Gott annehmen wollen. Gott in seiner Gnade warnt uns im Gericht. Im Alten Testament sehen wir das, dass die Warnungen der Propheten, all diese Gerichtsankündigungen eigentlich dazu da waren, um das Volk zur Umkehr aufzurütteln. Hesekiel 18, Vers 23 sagt der Herr, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Das ist Gottes Herz. Nicht wirklich sein Herz zu richten, er will, dass alle umkehren, dass alle Buße tun und gerettet werden. Aber wenn wir nicht umkehren, dann hat und wird Gott richten, sonst wäre er nicht gerecht. Und du kannst nicht gegen den König des Universums rebellieren, ohne Konsequenzen. Das wird er nicht hinnehmen. Ich finde es noch immer am ehrlichsten und am fairsten, euch alle vier traditionellen Sichtweisen zu präsentieren, die gute, bibeltreue Christen in der Kirchengeschichte vertreten haben. Die Offenbarung ist ein schwieriges Buch, nicht alles ist so sonnenklar. Und es gab von den Kirchenvätern an immer schon verschiedene Auslegungen der Offenbarung. Und ich will euch nicht irgendwie uninformiert halten und euch diese Dinge vorenthalten. Ich will es heute so machen, dass ich euch heute einmal zu Beginn das große Bild erkläre, wie diese vier Auslegungstraditionen die Posaunen sehen. Und dann werden wir durchlesen und ich hoffe, ihr werdet dann einordnen können, wer wie diese Details sieht. Mach nochmal das nächste Bild drauf hier vom letzten Mal. Wir fangen heute mal mit der grünen Linie unten an. Das sind die historischen Ausleger. Die sehen die Siegel und die Posaunen und später die Schalen als fortlaufende Geschichte zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Die ersten vier Posaunen in der Auslegungstradition wären die Horden der Barbaren, die in das Römische Reich und in die Stadt Rom selbst einfallen und die das Weströmische Reich zu Fall gebracht haben. Die fünfte Posaune, die Heuschreckenplage, wäre nach der Sicht der Einfall der Sarazener, das sind muslimische Araber, in das Oströmische Reich. Und die sechste Posaune, die Eroberung des Oströmischen Reiches durch die Türken und der Fall Konstantinopels, das war 1453. Die zweite Auslegungstradition, die auch dieser grünen Linie entspricht, ist die sogenannte idealistische Auslegung. Die sehen die Erfüllung der Offenbarung nicht in einem oder mehreren konkreten historischen Ereignissen, sondern sie sehen es mehr als Bilder, die geistliche Prinzipien illustrieren, den Kampf zwischen Gutem und Bösem, zwischen Gott und Satan, der hinter den geschichtlichen Ereignissen steht. Und diese Prinzipien, die sich immer und immer wieder in der Geschichte wiederholen. Und die sehen die Siegel und Schalen und Trompeten im Wesentlichen parallel, beschreiben dasselbe aus unterschiedlicher Perspektive, nur die Dinge werden immer krasser. Posaunen sind Warnungen, die entsprechenden Plagen in Ägypten. Also Unheil, das immer wieder über die Menschheit kommt in der Geschichte. Warnung umzukehren, Warnung vor Schlimmerem. Und dann kommen wir zu dieser roten Linie. Die sogenannte präteristische Auslegung, von lateinisch präter, bedeutet so viel wie vorbei oder vergangen. Die sehen die Gerichtsereignisse der Offenbarung in der Vergangenheit, in der Zeit des Römischen Reiches, in der Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, und Roms. Und nach der Sichtweise sind die ersten vier Posaunen die jüdischen Kriege, 66 bis 70 nach Christus, und diese Plagen, die die römischen Armeen über die Juden gebracht haben. Und die fünfte und sechste Posaune sind die Zerstörung Jerusalems und die siebte Posaune, die dann die sieben Zornschalen beinhaltet. Die sehen manche weiter als Gottes Gericht über Jerusalem, andere als Gottes Gericht über Rom. Aber dazu kommen wir, wenn wir dazu kommen. Schluss, die blaue Linie zum Schluss, die Futuristen. Futur ist uns bekannt, Zukunft. Die sehen die Trompeten und auch nachher die Schalen, erfüllt in den Plagen und Katastrophen, die über die rebellischen Menschen kommen, in einer siebenjährigen Drangsalzeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Mach nochmal das nächste Bild rein, da habt ihr nochmal die Schreibweise von diesen Auslegungstraditionen. Die Calvary Chapel vertritt im Allgemeinen eine Sonderform des Futurismus, den sogenannten Dispensationalismus. Der heißt deswegen so, weil diese Leute die Geschichte in verschiedene Dispensationen oder Zeitabschnitte, kommt aus dem Lateinischen wieder, einteilt, in der Gott unterschiedlich wirkt mit den Menschen. Wichtigster Unterschied zwischen den Dispensationalisten und den traditionellen oder historischen Futuristen ist, dass sie die Bedrängniszeit als Zeit sehen, in der Gott vor allem mit der Nation Israel, mit den Juden wirkt. Die Gemeinde Jesu ist nach der Sichtweise nicht mehr auf der Erde zu dem Zeitpunkt. In ihrer Sicht ist die Gemeinde und die Nation Israel strikt voneinander getrennt und Gott wirkt immer nur mit einem von beiden. Wir sind jetzt heute in dem Zeitalter der Gemeinde, aber danach, wenn die Gemeinde entrückt ist, beginnt wieder ein jüdisches Zeitalter für Israel. Deswegen übrigens, Klammerbemerkung, sind auch diese Versiegelten und die große Volksmenge, die wir letztes Mal gesehen haben, das sind zwar Christen, aber sind nicht Teil der Gemeinde. Wir sehen das als eine andere Kategorie, andere Dispensation, Dinge laufen anders. Könnt ihr es ja selbst anhand der Bibel prüfen und sehen, ob ihr das aus Gottes Wort ableiten könnt. Aber zurück zu den Posaunen. Ich denke, am übersichtlichsten ist es, wenn wir alle auf einmal durchmachen. Wir werden hier relativ schnell durchlesen. Denkt dabei dran, dass wir es mit apokalyptischer Bildsprache zu tun haben. Lasst euch nicht verrückt machen von den einzelnen Details. Erste Posaune, sehen wir die Zerstörung der Vegetation. Vers 7. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Oder auf das Land geworfen. Beide Übersetzungsmöglichkeiten gleich gut. Und der dritte Teil der Erde oder des Landes verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Ähnliches Gericht sehen wir bei der siebten Plage in Ägypten in 2. Mose 9. Sehen wir Hagel und Feuer. Und in Ägypten war das ein tatsächliches Unwetter. hier kommt jetzt Blut dazu. Manche sehen es als die Auswirkung von Krieg, manche sehen die Bäume und das Gras als symbolische Bilder für Menschen. Wir sehen hier, dass ein Drittel betroffen ist. Das ist eine bedeutende Minderheit. Also sozusagen noch immer ein Warnschuss von Gott für die meisten. Zweite Posaune, Vers 8, und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer, feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Gericht über das Meer. Auch eine Anspielung auf die erste Plage in Ägypten, in 2. Mose Kapitel 7. Das Wasser im Nil wurde zu Blut und die Fische starben. Hier sehen wir was Ähnliches. Manche nehmen diesen Berg wörtlich und sagen, das war irgendein Meteorit oder ein Vulkan oder irgendwas Ähnliches. Andere sehen den Berg bildlich als ein Königreich oder das Meer als Nationen. Das sind bekannte Bilder aus dem Alten Testament, wie diese Dinge gebraucht wurden. Viele sehen es als ein Bild für Seeschlachten, entweder am Mittelmeer oder auch am See Genezareth. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet in seinem Bericht über die jüdischen Kriege, dass der See Genezareth nach einer blutigen Schlacht zwischen den Römern und den aufständischen Juden voll war mit Leichen und rot war vom Blut. Dritte Posaune, Vers 10, und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Wermut ist ein bitteres Kraut, das so pur giftig ist auch. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Im Alten Testament ist Wermut oft ein Bild für die bitteren Konsequenzen von Gottes Gericht. Zum Beispiel in Jeremia 9 spricht der Herr über das rebellische Volk der Juden. Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt habe, und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, sondern der Verstocktheit ihres Herzens und dem Baalin nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken und sie unter die Völker zerstreuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Und ich will das Schwert hinter ihnen her senden, bis ich sie vernichtet habe. Es wird uns nicht gesagt, was dieser brennende Stern hier ist, deswegen können wir nur spekulieren. Manche sehen es als Umweltverschmutzung oder ein Meteorit oder sogar als Atombombe. Andere als einen antichristlichen Herrscher. Sterne im Alten Testament werden oft auch als Bilder für Herrscher oder auch Engel gebraucht. Vielleicht ein gefallener Engel. Andere sehen hier den Stern als den Papst oder irgendeinen Irrlehrer, der die reine Lehre der Schrift verunreinigt. Viele sehen dieses verseuchte Wasser als die Folge von den Toten in den Flüssen und in den Gewässern oder dass die Feinde das Wasser vergiftet haben, also als Kriegsfolgen wieder. Geistlich gesehen sehen wir hier eigentlich das Gegenteil von dem, was bei Mara passiert ist, als Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten ausgezogen ist. Israel kam in der Wüste an einen Ort namens Mara. Mara bedeutet so viel wie bitter. Und sie waren durstig. Und dort haben sie endlich Wasser gefunden, aber das Wasser war ungenießbar, es war bitter. Und wir lesen, der Herr zeigte Mose ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Das bittere Wasser wurde geheilt durch ein Holz. In 2. Mose 15 lesen wir, er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Als Kontrast dazu im 5. Mose Kapitel 28 sehen wir, dass einer der Bundesflüche, die über die Israeliten kommen, wenn sie Gott untreu sind, Krankheiten und Seuchen sind. Das ist Teil seines Gerichts. Also interessant hier, in 2. Mose 15 heilt Gott das Wasser durch ein Holz von seiner Bitterkeit. Hier wirft Gott eine brennende Fackel ins Wasser und verseucht das Wasser mit Bitterkeit. Jeder von uns kommt zu Mara in seinem Leben, irgendwann in seinem Leben. Bittere Umstände. Und wir erfahren die bittere Konsequenz von Sünde, von unserer eigenen, von der Sünde anderer Menschen. Oder die Bitterkeit eines Lebens, das entfremdet ist von Gott. Und hey, egal wie süß dein Leben ist, selbst wenn du alles hast, was die Welt anzubieten hat und deine Beziehungen super laufen und du erfolgreich bist und reich bist, hat es trotzdem immer einen bitteren Beigeschmack ohne Gott. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Und das ist auch mein Zeugnis. Ich war ein junger Mensch, der wirklich alles hatte, aber trotzdem war ich unzufrieden in meinem Herzen. Und es hat mich zu Jesus gebracht. Aber Jesus am Kreuz, Jesus an einem Holz, hat diese Bitterkeit der Sünde überwunden und er hat uns versöhnt mit dem Vater. Er hat unsere Beziehung mit dem Vater geheilt. Und das Kreuz Jesu, die Gemeinschaft mit Gott, bringt diese Süße in unser Leben, unabhängig von den Umständen. Du bist nie mehr allein in schweren Umständen, wenn du Jesus hast. Und ich denke an Menschen wie Joni Erickson, die gelähmt ist, die chronische Schmerzen hat. Und da ist trotzdem diese Gegenwart Gottes und diese spürbare Süße von Gottes Gegenwart in ihrem Leben, die spürbar ist. Jesus hat die Ströme des lebendigen Wassers, das frische, reine Wasser von Gottes Geist. Und wenn du Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in deinem Herzen trägst, oder wenn deine Ehe bitter geworden ist oder irgendeine andere Beziehung bitter geworden ist, dann ist auch das hier die Lösung. Dann bring Jesu Kreuz in diese bittere Situation und in diese bittere Beziehung. Bring ihm deine Bitterkeit und deinen Stolz und deine Unversöhnlichkeit und deine Neid und deine Eifersucht, deinen Hass und so weiter. Bring all deine Sünden zum Kreuz Jesu und bekenn sie dort vor ihm und lass sie dort zurück. Und dann bring mit deinem erneuerten und erfrischten und versöhnten Herz dieses Holz Jesu in eure verbitterte Beziehung. Versammelt euch um Jesus, versammelt euch um das Kreuz und bekennt einander eure Sünden. Bittet einander um Vergebung. Sprecht einander Vergebung zu, vergebt einander, betet füreinander. Lest gemeinsam in Gottes Wort, sucht gemeinsam Jesus und sein Reich. Und ich verspreche euch, wenn ihr das tut, dann wird es Heilung bringen. Und Süße wird wieder in eure Beziehung kommen. Neues Leben. Dafür ist Jesus gekommen. Vers 12. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise. Manche nehmen es wieder ziemlich wörtlich oder irdisch, sehen es als Luftverschmutzung oder eine Sonnenfinsternis, erinnert uns an die 9. Plage in Ägypten. Andere sehen es als ein Bild für den Fall von Nationen und von Herrschern. Ist oft so im Alten Testament, dass die himmlische Ordnung durcheinander gerät, ist ein Bild dafür. Andere sehen es als ein Bild für geistliche Verdunkelung und Verblendung. Vers 13, und ich sah und ich hörte einen Adler oder einen Engel nach anderen Übersetzungen hoch am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde oder auf dem Land wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, die Posaunen werden. Also jetzt kommen drei Wehe. Der Engel sagt, jetzt geht's los. Alles, was ihr bis jetzt gelesen habt, das war noch gar nichts. Es war erst ein Vorspiel, jetzt wird es erst richtig krass. Drei Wehe, die wir sehen. Und seht hier, wie krass das wird im Kapitel 9. Und der fünfte Engel posaunte und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde oder auf das Land gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Also offensichtlich ist dieser Stern eine Person, weil er spricht hier von ihm und es wird ihm ein Schlüssel gegeben. Wahrscheinlich ein gefallener Engel oder sogar Satan selbst. Der Abgrund, von dem wir hier lesen, ist das Gefängnis sozusagen, der gefallenen Engel, der Dämonen. Erinnert euch an Lukas 8, wo die Dämonen Jesus bitten, ihnen nicht zu gebieten, in den Abgrund zu fahren, sondern ihnen zu erlauben, in die Schweine zu fahren. Und das waren dann wirklich arme Schweine im wahrsten Sinn des Wortes, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert. Was ist mit dem Abgrund hier gemeint? Es scheint, dass Gott wohl die schlimmsten Dämonen auf irgendeine Art und Weise gebunden hat. Und er kann das tun. Er ist der allmächtige Gott. Er ist mächtiger als alle geschaffenen Wesen zusammen. Er ist mächtiger als der Teufel und die Dämonen. Auch die sind Geschöpfe, die sind nicht Gott ebenbürtig oder irgendwie in derselben Kategorie wie er. Satan hat nicht den Schlüssel. Er hat nicht die Macht selbst. Der Schlüssel wurde ihm gegeben. Jesus hat die Schlüssel, wie wir im Kapitel 1 gesehen haben. Und er erlaubt hier scheinbar, dass die schlimmsten aller Dämonen freigelassen werden. Und die armen Schweine, die dann nicht zu den von Gott versiegelten und beschützten gehören, wenn das passiert. Leute, die geistliche Welt ist real. Gott ist real, die Engel sind real. Gefallene Engel, Dämonen, der Teufel sind reale geistige Personen. Und wir leben in einem geistlichen Kampf, ob uns das bewusst ist und ob uns das gefällt oder nicht. Und wir sind an dem Punkt besser nicht realitätsfremd und blind. Diese Dämonen tarnen sich oft als Engel des Lichts, wissen wir aus der Bibel, schenken schöne Trips, helle geistliche Erfahrungen, positive Energie. Geben scheinbar gute, übernatürliche Kräfte und angenehme Wärme beim Meditieren oder was immer Leute so machen. Aber hier sehen wir ihr wahres Gesicht. Sie wollen dich zerstören und dir die ganze Ewigkeit versauen. Und es ist von allergrößter Bedeutung, auf wessen Seite du bist, dass du ein Kind Gottes bist. Seht hier im Vers 2, er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg auf wie aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Ofens und die Sonne und der Mond wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Macht gegeben, also Vollmacht, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde noch irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Mach mal das nächste Bild rein, bitte. Heuschrecken waren die 8. Plage in Ägypten. Und hier habt ihr ein Bild von so einem Heuschreckenschwarm. Also krass. Es sieht aus wie Nebel, wie ein Sandsturm fast. Und wenn so ein Heuschreckenschwarm durchgezogen ist, dann hat nichts Grünes mehr gestanden. Überall waren Heuschrecken in den Häusern. Überall. Das ist das Bild, was Johannes hier sieht. Dieser Schlund des Abgrundes geht auf und dieser riesige Heuschreckenschwarm kommt hervor. Aber es sind ziemlich schräge Heuschrecken, sage ich mal. Nicht normale Heuschrecken, die schaden nicht dem Gras, wie die normalen Heuschrecken, wie die irdischen Heuschrecken, sondern sie schaden den Menschen ohne Jesus. Vers 5, und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Also die Menschen wurden hier gequält. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert zu uns in unseren Freuden. Er spricht zu uns in unserem Gewissen, aber er schreit uns an in unseren Schmerzen. Diese sind sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Gottes Herz ist immer noch, dass die Menschen zu ihm umkehren. Vers 6, und an jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und sie werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Dämonenbesessene Menschen haben nicht selbst die Kontrolle. Und die erlauben ihnen hier nicht, sich selbst umzubringen, obwohl ihnen der Tod als Erleichterung erscheint. Übrigens als Klammerbemerkung, diese Vorstellung von dem Tod als einem Ausweg, das ist selbst eine teuflische Täuschung. Dieser oder einer von diesen Jugendlichen, die dieses Massaker an der High School in Littleton in Colorado verübt haben, der hat vorher ein Video ins Netz gestellt, in dem er sagt, ich mag mein Leben nicht wirklich, aber ich werde an einen besseren Ort gehen. Und dann ist er rausgegangen und hat gemordet. Viele Menschen denken auch, wenn sie schwere Krankheiten ertragen müssen und Leid, denken, ach, wenn ich nur sterben könnte, dann gehe ich an einen besseren Ort. Und die ganze Euthanasiebewegung lebt davon. Leute, die sich selbst ermorden. Aber das Problem ist, es ist eine Lüge. Wenn du ohne Jesus stirbst, kommst du nicht an einen besseren Ort. Dann springst du sozusagen von der Pfanne in den Feuersee, bildlich gesprochen. Du musst dich retten lassen von Jesus. Nur ein wahrer, durch Gottes Geist neugeborener Christ kann mit Paulus sagen, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Oder ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein, das ist viel besser. Und das ist wahr. Und das werden wir am Ende der Offenbarung sehen. Aber ein Nachfolger Jesu wird hoffentlich nicht sein eigenes Leben in seine eigene Hand nehmen und sich selbst ermorden und Gott spielen. Das ist was, was uns nicht zusteht. Vers 7, und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden. Und auf ihren Köpfen war es wie Siegeskränze gleich Gold, und ihre Angesichter waren wie Menschengesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Und ihre Zähne waren wie die von Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Johannes sieht wieder diese Wesen, diese Heuschreckenwesen als kleine Monster. Mach mal das nächste Bild rein, da hat ein Künstler versucht, das zu malen, wie die vielleicht aussehen konnten. Vers 11 lesen wir, sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das heißt so viel wie Verderber, also wahrscheinlich der Satan selbst. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um eine dämonische Invasion. Manche sehen die Heuschrecken als Bild für Armeen oder auch als Ausbreitung von Seuchen, aber die meisten sehen hier eine dämonische Aktivität. In Matthäus 12 hat Jesus den jüdischen Leitern seiner Generation gesagt, die zu ihm gesagt haben, er treibt die Dämonen durch den Teufel aus und gib uns ein Zeichen. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch nur ein Zeichen, die Auferstehung. Und er hat in dem Kontext gesagt, wenn ein Mensch von Dämonen befreit wurde und sein Haus aber nicht von einer anderen geistlichen Macht erfüllen lässt, vom Heiligen Geist, ist jetzt meine freie Übersetzung, dann geht der Dämon hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer sein als der Anfang. Und Jesus sagt, so wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Und wenn man diese Beschreibungen von Josephus liest über das Verhalten der Juden in der von den Römern besetzten und belagerten Stadt Jerusalem, dann glaube ich, kann man das eigentlich nur durch Dämonenbesessenheit erklären. Da waren verschiedene jüdische Bürgerkriegsparteien in Jerusalem, die sich gegenseitig niedergemetzelt haben, und die haben sich gegenseitig die Getreidevorräte verbrannt, obwohl die alle gehungert haben, einfach um denen was auszuwischen. Die haben die Zivilbevölkerung total sadistisch drangsaliert. Gibt es Berichte, dass diese Kämpfer sich als Frauen verkleidet haben und durch die Straßen gelaufen sind, und dann plötzlich haben sie ihre Schwerter gezogen und haben den nächststehenden wahllos auf der Straße niedergestochen. Und Väter, die ihre eigenen Familien ermordet haben, Mütter, die ihre eigenen Kinder aufgegessen haben, also furchtbare Dinge. Wahrscheinlich besessene Menschen, die wir da sehen. Und wer weiß, ob so eine Zeit wiederkommen wird. Der Schlüssel ist hier im Vers 4. Die Christen sind beschützt, sind versiegelt von Gott. Und der in uns wohnt, ist stärker. Und es ist das Wichtigste, dass du Jesus hast, seinen Heiligen Geist in dir. Dann kann der Teufel dich nicht angreifen in der Art und Weise, und kein Dämon kann dich besitzen, Besitz von dir ergreifen. Warum 5 Monate? Eine begrenzte Zeit, Gott ist barmherzig, Gott hat die Kontrolle, er setzt hier die Grenzen, der Teufel kann nicht frei machen, was er will. Ich habe gelesen, 5 Monate beträgt die normale Lebenszeit einer Heuschrecke. Vielleicht kommt es auch daher, die Belagerung Jerusalems durch die Römer hat etwa 5 Monate gedauert. Die historischen Ausleger sehen 5 Monate als prophetische Monate, als 150 Tage, die 150 Jahren entsprechen, und so lange ungefähr die Herrschaft der Sarazenen über das Oströmische Reich gedauert. Also jede Richtung hat hier ihre Erklärung. Lass uns die 6. Posaune ansehen zum Abschluss. Und der 6. Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte, sagen: Löse die 4 Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Euphrat war die Grenze zum Römischen Reich oder des Römischen Reiches. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren. Also wieder hier total nach Gottes Timing, er hat die Kontrolle. Den 3. Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 × 10.000 × 10.000. Also die Offenbarung zeigt uns hier wieder die geistlichen Ursachen von dem, was auf der Erde abgeht. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross waren 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl, also eine Kavallerie von 200 Millionen Reitern. Wahrscheinlich ziemlich sicher eine symbolische Zahl für eine riesige Menge. Alle Armeen im 2. Weltkrieg zusammengenommen waren 70 Millionen Soldaten. Hier haben wir eine Kavallerie von 200 Millionen auf Pferden. Und sie reiten wieder auf ziemlichen Monsterpferden übrigens, wenn wir hier weiterlesen. Und so sah ich im Gesicht die Rosse und die, welche auf ihnen saßen. Sie hatten feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Hier Schwefel und Feuer ist auch wieder Symbol für Gericht, denkt an Sodom und Gomorra. Von diesen drei Plagen wurden der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn die Macht der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen. Also Pferd hier mit einer Schlange als Schweif. Und auf der Schweifschlange, die haben Köpfe. Und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Ziemlich abgefahren. Wahrscheinlich wieder Bilder, die entweder Armeen beschreiben in apokalyptischer Sprache oder vielleicht wieder dämonische Wesen beschreiben. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Krass hier, Gott liefert sie den schlimmsten Dämonen aus und sie beten diese Dämonen weiter an. Und sie blieben weiter Götzendiener, statt zum lebendigen Gott umzukehren. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Sie lebten weiter in Sünde. Und Leute, von all diesen seltsamen Dingen, die wir heute gelesen haben, ist das für mich das Unverständlichste. Diese Herzenshärte und dieser Stolz und der Hass dieser Menschen gegen Gott. Und ich würde sagen, wenn es dein Herz beschreibt, dann sei bitte nicht so verrückt wie diese Menschen, sondern kehr um zu Jesus und lass dich bitte retten. Er liebt dich wirklich. Lass uns beten zum Abschluss. Guter Vater, wir haben total krasse Bilder gesehen heute, total krasser Film, der da abläuft. Ich danke dir, dass wir die wesentlichen Dinge verstehen können. Ich danke dir, Vater, dass wir unter deinem Schutz sein dürfen, wenn wir Jesus angenommen haben. Ich danke dir für unsere Errettung. Und ich danke dir, dass du fähig bist, alles Bittere wieder süß zu machen. Danke, dass du so in unserem Leben wirkst. Aber Vater, wir sind auch beunruhigt, nachdem wir das gelesen haben über diejenigen, die wir kennen, die dich noch ablehnen. Wir wollen beten für sie, Herr, dass du ihre Herzen weich machst, dass du diese Blindheit wegnimmst und dass sie zu dir umkehren und sich retten lassen von dir. Ich bitte dich, wirke so und schenke uns offene Türen, ihnen von dir zu erzählen und deiner großen Liebe und dem, was du am Kreuz für uns getan hast. Danke, dass du uns von all unserer Lebensschuld befreit hast und dass du uns das schenken willst, wenn wir es nur annehmen wollen. So segne uns, Herr, wir wollen uns unter deinen Segen, unter deinen Schutz stellen und begleite uns, wenn wir in diese neue Woche gehen, zurück in unser Missionsfeld, in den Alltag. Darum bitten werde ich in Jesu Namen. Amen.